Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die Folge 369 ist mal wieder eine besondere Folge, denn wir haben Pfingstmontag und da war es immer Tradition, dass wir eine Stundensendung machen. Ich war in Berlin und habe dort im Verkehrsmuseum oder besser Technikmuseum ein gutes Interview führen können mit dem Sohn des Erfinders des Computers. Zuse ist sein Name, Horst Zuse. Und ich begrüße alle, die uns da zuhören wollen. Hallo, ist da sonst keiner da?
Doch, wir sind da. Auch wir begrüßen alle ganz herzlich, wünschen ein schönes Pfingsten oder schönen Pfingsten gehabt zu haben und freuen uns auf dein interessantes Interview.
Das auch von meiner Seite möchte ich alle ganz herzlich begrüßen, die dabei sind. Nur eine kleine Korrektur muss ich da anbringen, was der Kollege Back da gesagt hat. Es ist nicht Tradition gewesen, dass wir Pfingstmontag eine Stundensendung machen, sondern immer dann, wenn montags ein Feiertag ist, da machen wir eine Stundensendung. Mit Ausnahme dieses Jahr Ostern, da haben wir es verdattelt. Aber jetzt haben wir ja Pfingsten. Jetzt liegen die Leute ja alle irgendwo faul in der Ecke und ich hoffe, einige sind noch wach genug, jetzt am Pfingstmontag zuzuhören, weil der Kollege Back sich extra die Mühe gemacht hat, nach Berlin gefahren ist, sein Aufnahmegerät mitgeschleppt hat und im Schweiße seines Angesichts einen hervorragenden Beitrag gebracht hat und gebastelt hat, geschnitten hat und den hören wir uns jetzt an.
Berlin hat immer etwas Besonderes zu bieten. Im Jahre 2010 erfuhr ich, dass der Sohn von Konrad Zuse, der mittlerweile unangefochten als Erfinder des Computers gilt, nicht der Sohn, sondern der Vater von ihm, den allerersten funktionierenden Computer mit dem Namen Z3 quasi als dritter Versuch vorgeführt hatte. Den Sohn Horst Konrad Zuse ließ es nicht in Ruhe. Er wollte wissen, wie kompliziert und wie aufwendig eine solche Entwicklung in der heutigen Zeit zu realisieren ist. Horst Zuse wohnt in Berlin in einer Altbauwohnung im 5. Stock und kann nicht auf die Bequemlichkeit eines Aufzugs zurückgreifen. Er hatte sich verschätzt, wie er mir gestand. Das war doch eine Menge an Hardware, und die man nach oben schleppen musste, und er hatte zu jener Zeit ein gespaltenes Verhältnis zu seinem Postboten, der die vielen, vielen Pakete nach oben schleppen musste. 2010 wurde Professor Dr. Horst Zuse fast mit Ausrufezeichen fertig. Mit dem Nachbau, doch der 100. Geburtstag seines Vaters konnte immerhin schon inmitten der neuen Z3 aus dem Jahre 1941 gefeiert werden. Doch noch lange nicht waren alle Probleme gelöst. Horst Zuse war immer wieder dabei, die letzten Feinheiten noch glatt zu bügeln. Mittlerweile stehen die nachgebauten Kleiderschränke, auch wieder in Anführungszeichen natürlich, im Technikmuseum in Berlin. Sie gehören zur offenen Ausstellung des riesenhaften Museums mit hochinteressanten Exponaten. Ich besuchte den Filius des berühmten Erfinders im Museum am Sonntag, wo er einmal im Monat persönlich den Rechenautomaten erklärt und für weitere Auskünfte zur Verfügung steht. Etwa 50 Leute hatten sich eingefunden, um das Angebot zu nutzen. Ich stellte mich ganz hinten an und war danach doch recht froh, als die meisten Zuhörer auf mich zukamen und ein Autogramm haben wollten. Damit wurde auch unsere Arbeit gewürdigt, denn Konrad Zuse war oft bei uns zu Gast in der Sendung und sicherlich haben wir kräftig mitgeholfen, dass sein Name in der Nachkriegszeit bekannt wurde. 1941, als die Z3 erstmals in Berlin vorgeführt wurde, fand dies nicht in der Öffentlichkeit statt, denn schon längst wurde der Stempel geheim auf die Entwicklung geprägt. Einige Kapazitäten durften nur einen Blick auf die Maschine werfen. Und die Blicke waren übrigens nicht alle besonders positiv in der Beurteilung der Zukunftsfähigkeit. dass man eine solche Bastlerarbeit eines deutschen Professors in seinen eigenen vier Wänden und ohne Hilfe von Sponsoren in einem großen Museum ausstellen darf, bedarf der Zustimmung von vielen Personen. Ich traf in Berlin die Kuratorin für diese Ausstellungsexponate, die für Horst Zuse den Weg ins Museum geebnet hat.
Ja, mein Name ist Hartwig Dorsch und ich bin die Kuratorin für diesen Bereich Mathematik, Informatik und Produktionstechnik. Und in dieser Funktion habe ich dann auch 1984 angefangen, habe Konrad Zuse gefragt, ob er seinen allerersten Computer, sozusagen das Vormodell, die Z1, die hier im Krieg zerstört worden ist in Kreuzberg, ein paar Straßen hier von dem Museum entfernt, ob er den nochmal nachbauen würde, und er hat sich dazu bereit erklärt, und deshalb können wir sozusagen das Urmodell des ersten Computers hier bei uns im Museum kann besichtigt werden, und er hat das auch im Einzelnen relativ gut erklärt. Das ist sozusagen die Grundlage, dass wir heute sagen können, das war sozusagen der Urrechner, und der erste wirklich funktionierende Rechner kam ja auch von ihm, das war dann die Z3.
Dieser Rechner, diese Z1, die habe ich im Entstehen gesehen, noch in Höhenfeld, an der Wohnort von Konrad Zuse. Die wurde Zuse war da noch dabei und hat seine Augen drüber gehalten. Allerdings hat er natürlich die Mechanik nicht mehr gemacht, sondern das waren Studenten und das waren Freiwillige, die sich da eingesetzt haben. Es ist eine tolle Maschine dabei herausgekommen. Ich habe eben eine Viertelstunde mir angeguckt, wie genau und exakt diese Bleche alle da ausgesägt wurden und da eingebaut wurden. Und es ist erstaunlich, dass ein einzelner Mensch im Wohnzimmer seiner Eltern eine solche große Kiste zusammennageln konnte.
Ja, er musste seinen Eltern dankbar sein. Also ja. Ich glaube, kaum einer von uns würde das jetzt so zulassen.
Nein, zumal er dann ja auch angefangen hat, die Z3 auch im Wohnzimmer gebaut. Und das waren ja zwei Kleiderschränke.
Also, das war im Vergleich, glaube ich, noch ein bisschen kleiner. Ja. Also diese Geschichte, man muss dazu sagen, die Z1, das ist ja das Besondere an dieser Maschine, ist ja ein rein mechanischer Rechner. Das heißt, es ist also keine Elektromechanik, gar nicht, sondern es war ein rein mechanischer Rechner. Und der hat funktioniert, indem Stifte in zwei verschiedene Positionen geschoben wurden. Das war sozusagen die Realisierung des Bits. Und das bedeutete, das wurde alles mit Blechen gemacht. Und diese Bleche wurden jetzt bei uns, bei unserem Nachbau der Z1 dann...
Und Konrad Zuse, Sie kennen ihn ja auch, ich kenne ihn auch, ich habe bestimmt 15 Mal mit ihm ein Interview gemacht. Und er war ja so ein liebenswerter Mann. Aber ich habe festgestellt, wenn wir fürchterlich lachten, da lachte der nie. Und wenn er lachte, da hatten wir meistens keinen Grund, damit zu lachen. Er hatte schon seine eigene Welt. Seine eigene Welt entstand ja auch in den Bildern, die er gemalt hat. Und ich habe zwei Bilder bei mir über dem Schreibtisch hängen von ihm. Einen Konrad Zuse und einen Kuno See. So hieß er ja als Pseudonym. Ja. Und ich bin ganz stolz drauf, dass da gucke ich immer mal hoch und denke, naja, Zuse, tolle Zeit mit den Computern, dass wir jetzt hier so arbeiten können. Ist schon toll.
Naja, man muss das wirklich ein bisschen, noch ein bisschen differenzieren. Also Zuse, das ist das Spannende an ihm, der war ursprünglich Künstler. Naja, also eigentlich war das sein Herz, die Kunst. Und er hat eigentlich diesen Rechner auch nur so entwickelt, weil er so dreidimensional denken und sehen konnte, was ihn sozusagen als Künstler ausmachte. Er hat ja auch nicht angefangen, irgendwie Elektrotechnik oder Ähnliches zu studieren. Nein, das war Architektur. Er hat als Künstler gearbeitet, er hat als Grafiker gearbeitet. Ne? Und er hat dann auch Bauingenieurwesen studiert. Und das lag dem Architekten ja relativ nahe. Ja. Und eben war das eben möglich, indem er diese architektonischen Pläne, die wir heute, was weiß ich, in 3D-Form auf dem Computer sehen, die hat er in 3D-Form in seinem Kopf gesehen. Also das konnte er sehr gut. Sein Problem war vielmehr, dass er immer die Studien abgebrochen hat, weil ihm irgendwas wieder nicht gefallen hat bei dem Studium. Und als er dann das Studium des Bauingenieurs wieder abbrechen wollte, da haben dann die Eltern gesagt, und zwar wollte er abbrechen, weil er statische Berechnungen machen musste. Da hat er überhaupt keine Lust zu gehabt. Und daraufhin haben die Eltern gesagt, das zahlen sie nicht mehr. Das war ein einfacher Postbeamter, der Vater. Und das ist nicht einfach möglich, da dem Sohn mehrere Studien zu bezahlen. Und dann meinte Herr Zuse, das hat er mir so erzählt, dann habe ich nachgedacht, was ich denn jetzt machen könnte und kam auf die Idee, dass diese Rechnungen, die mich so quälen, die müssen durch eine Maschine gemacht werden. Und so kam er eben auf diese irre Idee zur damaligen Zeit. Man muss sich das vorstellen, das war 1935, diese Idee. Da war der Mann gerade mal 25. Kam er auf die Idee, eben eine Maschine zu bauen, die das machen kann. Und er ist als erster, was muss man wirklich sagen, es gab ganz, ganz viele andere Ansätze, auch in England und so weiter, Rechner zu bauen, aber auch programmierfähige Rechner zu bauen. Aber er ist als erster auf die Idee gekommen, wirklich das Binärsystem von Leibniz zu nutzen.
Ja, ja. Das System selbst war ja schon bekannt. In Wissenschaftskreisen konnte man das ja schon von Leibniz übernehmen. Und dieses Dualsystem zu benutzen, das war ja auch die Idee letztendlich von dem Engländer Babbage, der ja niemals fertig wurde mit seiner Maschine, sondern die Maschine hat er mehrmals angesetzt, neu zu bauen.
Aber es war auch keine binäre Maschine.
Ja. Ja, und sein Sohn hat versucht, das sogar noch weiterzumachen, nur es führte zu keinem richtigen Ergebnis.
Ja, es war der erste programmierbare Rechner, aber es war kein binärer Rechner. Genau, also diese Geschichte mit dem binären Rechner, da ist er sozusagen, kam die Initialzündung bei ihm, aber sie hat mich vorhin auch noch gefragt, er hat also sozusagen den ersten Rechner gebaut, aber man muss dazu fairerweise sagen, er hat ihn gebaut, es ist auch hier in Deutschland entwickelt worden, aber das Ganze ist gelaufen von 1936/41 kam die Z3, bis das war in den Kriegsjahren. Das heißt also, seine Entwicklung ist nicht in die Welt gekommen, das wurde da sehr geheim gehalten und es ist dann in den USA, sind dann nach dem Krieg und auch schon während des Krieges Rechner entstanden, die dann wesentlich bekannter wurden als die Zuse-Rechner. Das ist eigentlich dieser gesamten politischen und sozialen Struktur der damaligen Zeit der zu erklären. Ja. Aber deswegen ist es auch bisher noch nicht so, dass Konrad Zuse in den USA entsprechend gewürdigt wird. Also in dem
Das Problem war ja auch, dass er natürlich am Anfang nach dem Krieg natürlich Patente versucht hat zu patentieren.
Ja.
Patente zu patentieren, Ideen zu patentieren. Ja. Und dass seine Maschine nachher in großem Streit, irgendwo wurde ihm kein Patent erteilt, wegen der fehlenden Erfindungshöhe. Und das ist ja nun ein Skandal letzter, also das müsste man ja eigentlich als den größten Wissenschaftsskandal schon fast nennen. Der Computer ist nicht genug als Idee gewesen. Es war aber wohl so, dass man aus der Sache so rauskommen wollte, aus diesem Patentstreit, denn wahrscheinlich hätte man sich mit IBM und mit allen anderen da noch bis heute noch gestritten. Wer war es denn nun? Wer hat denn das Patent dazu haben? Deshalb hat er keins gekriegt und man hat sich so geeinigt.
Ich glaube noch nicht mal, dass es darum ging, dass man Angst hatte. Es war einfach die Fähigkeiten der Mitarbeiter des Patentamtes waren wirklich nicht so weit, dass sie das überblicken konnten. Ja, also ich würde das wirklich so sagen.
Ja, ja.
Das war, man kann sich das nicht unter den heutigen Bedingungen, heute wissen wir viel mehr, kann man sich das Ganze gar nicht vorstellen. Ja. Aber das ist eben, wenn man also im Prinzip der Zeit voraus ist, hat jeder Mensch große Schwierigkeiten, seine Sachen durchzusetzen. Und erst hinterher kommen diese Leute meistens zu Ruhm, oft noch nicht mal während ihrer Lebenszeit. Das ist einfach traurig, aber wahr.
Ja, ich meine, das ging ja noch weiter. Also ich weiß noch, als wir in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre mit unseren Sendungen zugange waren, mit dem Computerclub, da war es noch so, dass die juristische Betrachtung, wenn jemand aus einem Rechenzentrum ein Band geklaut hatte, also ein Band mit Daten geklaut hatte, er nur verurteilt werden konnte wegen des Bandklaus, wegen der Ware Band, vielleicht 200 Mark gekostet, das war der Wert. Die Daten, die gab es ja nicht, die konnte man ja nicht sehen. Und das war natürlich viel, viel wertvoller. Und das musste erst alles mal von der Jurisprudenz erstmal alles entwickelt und gedacht werden. Die hängt ja heute noch hinterher, wenn ich mir denke, was wir für Probleme haben.
Mit den Urheberrechten.
Mit den Abos, mit den Urheberrechten, mit dem, was es da alles so gibt. Da ist immer noch keine Rechtsprechung, die up-to-date ist. Aber das wird noch kommen. Man wird dann eben noch 20 Jahre warten müssen. Auf jeden Fall sind Sie zufrieden mit der Ausstellung hier im
Englisch muss ich ja sagen, ja, weil ich habe es ja selbst gemacht.
Ja. Sind das auch genug Leute, die sich dafür interessieren?
Ja, Also wir müssen feststellen, dass da wirklich ein großes Interesse da ist für diese Ausstellung. Wir haben, also die Ausstellung ist meistens voll, also auch Schulklassen und so weiter kommen hierher. Es ist zum Teil total witzig, weil man merkt, Computer wird heute gleichgesetzt mit iPad oder im Laptop, ne? Ja, wobei ja. Also schon fast die Laptops schon wieder fast aussterben. Also die Sache ist die, dass Kinder heute da reinkommen und sagen, wo ist denn hier überhaupt ein Computer? Ne? Sie können sich gar nicht vorstellen, dass ein Computer mal so eine große Maschine war, ne? Dass man diese riesigen Maschinen brauchte, um wesentlich weniger zu machen, als das, was man heute mit einer kleinen Maschine machen kann.
Ja klar, das ist auch die ganze Raumfahrt, weiß man ja, wenn
genau
man bedenkt,
dasselbe.
Das war
also,
es ein ist Computer, der war kleiner als der C64 damals, dieser Volkscomputer.
Mhm. Also es hat einen enormen Reiz und ich merke das auch, dass Kinder sich damit auch auseinandersetzen. Wir haben das auch ein bisschen erklärt, so die Grundlagen des Computers.
Ja, vielleicht müssten Sie als Leihgabe den allerneuesten Computer der Firma Apple oder von irgendeiner anderen Firma vorne im Eingang stehen haben, damit die Leute überhaupt wissen, dass es, denn das kennen sie ja, das kennen sie. Und
ja, den müssen Sie ja manchmal bei manchen Sachen schon suchen, nicht? Wenn Sie so einen neuen Chip finden, dann müssen Sie ja viel drum rumbauen, damit Sie den finden. Ne?
Ja, genau, genau. Ja, Also ich finde es toll, dass es hier in Berlin so eine Abteilung gibt, wo man zum Beispiel die Z1 sehen kann, wo man aber auch etwas sehen kann, was von dem Sohn von Konrad Zuse entstanden ist. Und damit entlasse ich die Kuratorin, denn das Telefon hat schon wieder geklingelt, sie wird wieder irgendwo hingerufen und sie wollen jetzt uns verlassen. Vielen Dank, dass wir damit darüber mal reden konnten. Ich finde es toll, was Sie da für eine Ausstellung haben.
Vielleicht kann ich noch eine kurze
Sache... Ich könnte auch gerne den Nachfolger von Ihnen machen.
Dafür sind wir zu gleichaltrig. Ja. Ich denke, was vielleicht noch ganz interessant wäre, ist einfach zu sagen, dass eben, und das wird Horst nachher natürlich auch noch ein bisschen erläutern, dass sein Vater im Prinzip die erste Computerfirma entwickelt hat, in der Computer produziert wurden und dass das auch heute wirklich noch viele Leute nicht wissen. Und wir versuchen das eben jetzt auch ein bisschen zu erklären, indem wir zeigen, was in dieser Firma gemacht wurde, welche Rechner wohin verkauft wurden und für was sie genutzt wurden. Das ist sozusagen sind die Anfänge überhaupt des Computergeschäftes, das nachher natürlich letztendlich nach Silicon Valley abgeht.
Und das, vielen Dank erstmal für das, was ihr uns da alles schöner erzählen konnten. Und hier sitzt nun der Filius von Konrad Zuse. Er wartet schon darauf, dass er etwas gefragt wird. Und ich frage ihn jetzt was ganz Komisches. Hätte es sein können, wenn das mit dem Patent geklappt hätte, dass Sie vielleicht hier mit dem Hubschrauber eingeflogen wären oder dass Sie vielleicht den WDR gekauft hätten oder so, irgend sowas, weil wenn ich mich da beschwert hätte, dass er gesagt hätte, da kaufe ich den eben, wären Sie ein ganz reicher Mann.
Hätte passieren können, aber ist nicht passiert. Und vielleicht ist es auch gut so. Weil eigentlich bin ich ein bescheidener Mensch und was ich zurzeit mache, das gefällt mir gut. Also ich komme lieber mit dem Auto her, als mit dem Hubschrauber hier einzufliegen. Also es hätte sein können, aber wenn man es jetzt mal genauer betrachtet, die sicherlich das nicht erteilte Patent, das hatten wir ja vorhin schon mit Frau Dorsch von 1967, das ist heute immer noch strittig, wie das eigentlich gekommen ist. Ich glaube, wenn man die Literatur genau liest, ist auch argumentiert worden, dass er eigentlich nichts erfunden hat. Das sagt ja die mangelnde Erfindungshöhe aus. Warum hat er eigentlich nichts erfunden? Es waren scharfe Gegner da. Also die IBM war der Hauptgegner, aber andere Computerfirmen auch. Angefangen von Olympia und Univac. Und man kann sich vorstellen, dass die alle das nicht wollten. Obwohl ich heutzutage mit der IBM ganz im Frieden lebe. Ja, das hat ja mich nicht betroffen. So, was war mangelnde Erfindungshöhe? Also man kann da argumentieren, so tun es einige auch. Er hat nichts erfunden, weil er was verwendet hat. Relais, Schrittschalter, Lochstreifen, Gestelle und alles, das gab es schon. Auch die Lampen, die die Anzeige gemacht haben, alles, das gab es schon. Das ist heute ein bisschen anders, nicht nur ein bisschen anders. Es ist heute, wird heute ganz anders geurteilt. Ich erfahre das bei meinem eigenen Patent, wo mir auch bei einem Patent vorgehalten wurde, ja, das gibt es schon, aber wenn Sie zeigen können, dass Sie was Neues daraus geschaffen haben, dann ist es doch wieder patentwürdig. Und ich glaube, das ist der feine Unterschied. Und so habe ich das Patent auch dann bekommen, auf die Art. Und das war der große Unterschied.
Ja, das ist ja, die Bedingung eines Patentes, dass es etwas Neues zeigt, was für den Fachmann nicht selbstverständlich ist.
Ja, man hat ihm eigentlich damals vorgehalten, also ein mittelguter Ingenieur hätte diese Maschine auch bauen können.
Ja, das ist natürlich Unsinn, weil der Mittelingenieur hätte ja gar nicht die Grundlagen erarbeiten
können. Naja, er kam auch nicht auf die Idee.
Ja,
Ich meine, der Witz ist ja der, dass diese Telefonrelais und Schrittschalter, die aus der Telefontechnik in dieser Maschine verbaut sind, dass es die ja schon 1920 gab. Da gab es ja auch schon Telefone, ja. Diese Wähltelefone. Aber da kam keiner drauf, eine solche Maschine zu bauen. Der Gag war wirklich, es hat sich jemand hingesetzt, und das ist nun mal mein Vater, und hat sich gesagt, na, ich habe diese Bauteile und da kann ich was mitmachen.
Ja.
Und das war sehr ungewöhnlich.
Ja, es war ja so, dass er die Bauteile zum Teil ja erst gar nicht hatte, die musste er sich ja besorgen. Wenn ich daran denke, dass er 2500 Relais im Schrott der Post damals herausholte, hat er wahrscheinlich für lau gekriegt oder für Kilopreis oder so irgend sowas.
Richtig.
Und hat dann die Spannungen, die Spulen selbst umgewickelt auf die neue Spannung, die er benutzte.
Naja,
aber wie muss der denn gestrickt sein, der so etwas durchzieht?
Naja, wie so jemand gestrickt wie ich auch. Wenn ich nämlich, ich bin nicht ganz so schlimm gestrickt, aber wenn ich auf die moderne Maschine kommen wir jetzt ja gleich noch. Er hat eben Kilopreis gekauft. Das waren damals die Fernmeldezeugämter, die gibt es heute in der Form nicht mehr. Und da wurden die Relais aussortiert, die also nur fürs Telefonieren nicht mehr geeignet waren. Hieß schlechte Kontakte und meistens zwei Spulen, weil die im Fernmeldedienst auch schon eine aktive Spule hatten, Anziehen des Ankers und dann die zweite Spule halten. Also wenn man telefonierte, wurde gehalten und zuerst musste angezogen werden. Das war einfach im Prinzip der Stromersparnis. Und mit denen musste er sich rumschlagen.
Und das Relais war natürlich prädestiniert für 0 und 1.
Ja, das war, und er musste sich auch rumschlagen mit den Kontakten von diesen Relais. Ich meine, da muss man sich vorstellen, dass von diesen alten, ich habe mir das erzählen lassen, er hat einen Schraubenzieher gehabt, hat er die Kontakte neu verschraubt und sie mussten da mit Spürgelpapier rangehen, so alt war die. Und der Witz war auch der, im Gegensatz zu der neuen Maschine, sie mussten dann einen scharfen Blick haben, ob der Anker angezogen ist oder nicht. Es hat ihnen ja keine LED angezeigt, die gab es ja noch gar nicht. Nicht?
Ja,
also sie mussten da hingehen und mussten gucken, aha, ist das richtig geschaltet? Und gerade für die Speicherschränke hat er dann abenteuerliche, leider gibt es keine Fotos davon, er hat es nur erzählt, hat er dann also so einen ganzen Satz von 20 Kontakten draufgeschraubt. Weil Sie also nach heutiger Notation müssen Sie einen Datenbus schalten, wenn Sie zwischen CPU, also das war das Rechenwerk, und den Speicherwerken durchschalten. Und dann müssen Sie auf einmal so 20 Leitungen schalten. Ne? Und da hat er sich solche Konstruktionen. Es muss abenteuerlich ausgesehen, aber er hatte keinen Film mehr, um Fotos zu machen. Alles zerstört worden.
Ich meine, es gibt ja doch schon ein Foto von der Z3 in dem Wohnzimmer von Ihren Eltern. Also von ihren Großeltern.
Das
hätte ich gesehen.
Von der Z3 gibt es kein Foto. Was die Fotos gibt vom Wohnzimmer der Eltern, muss ich korrigieren, ist die Z1.
Ah, die Z1.
Das ist die Z1 in Berlin-Kreuzberg, Frangestraße 37.
Das Haus ist nicht weit weg von hier. Ne?
Das ist nicht weit weg, 2-3 Straßen, oder 4. Aber das Haus gibt es heute nicht mehr, das ist auch zerstört worden, im Krieg gibt es eine Tankstelle. Von der Z3 gibt es definitiv kein einziges Foto. Mhm. Da gibt es eine Zeichnung, die er später mal angefertigt hat, wo das Foto, das berühmte, wo er so an einem Lochstreifenlaser steht, das ist die Z4. Und das war in der Oranienstraße 6 in Berlin-Kreuzberg. Und das ist ja auch die einzige Maschine.
Auch nicht weit weg.
Auch alles nicht weit weg von hier. Die den Krieg überstanden hat, weil das Haus nicht bombardiert wurde durch einen Zufall, muss man echt sagen.
Und Sie wissen, wo die Z4 gelandet ist?
Die ist gelandet nachher auf der Flucht. Die konnte er rausbringen aus Berlin 1945 im März. Und das war eine große Maschine.
Weil es einen Mitarbeiter gab, der ist zu dem Amt gegangen und hat gesagt, die V4,
ja,
die Versuchsmaschine 4 eigentlich, nicht Z4, die V4 ist noch in Berlin, die muss raus, die muss raus.
Ja, es gab den sogenannten Führerbefehl, dass alles, was wichtig ist, muss aus Berlin raus. So, er war ja nicht direkt integriert in das Nazi-Regime, sondern hatte seine kleine Firma. Aber um rauszukommen 1945, brauchten sie, das ging nicht anders, einen Militärbefehl. Und er war UK gestellt, nicht für seine Rechner, sondern für die Hensche Flugzeugwerke. Und sie konnten ja nicht einfach wie heute, das ist ja heute vielen Leuten ja gar nicht geläufig, nicht einfach ihr Auto nachher nehmen hier vom Deutschen Technikmuseum und sagen, ich fahre mal nach Hannover oder nach Göttingen, wo die Maschine hinging. Das ist ja, können Sie sich ja gar nicht mal vorstellen, sondern Sie brauchten einen Militärbefehl. Und wenn Sie den nicht hatten, dann haben Sie, wenn Sie erwischt wurden, gar nicht so schnell erklären können, wie Sie als Deserteur erschossen wurden. So war das einfach. Und die Reise ging ja auch lang nach Göttingen. Heute fahren Sie 2,5 Stunden beim ICE. Und damals hat er 2 Wochen gebraucht, aber nur nachts auch. Nur nachts, klar, wegen der Tieffliegerangriffe. Ja, ja. Wer weiß denn heute schon von den Zuhörern, was sind Tieffliegerangriffe, nicht? Also in diesem Deutschland, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, zum Glück haben wir alle die Erfahrung nicht machen
müssen. Ja, zum Glück. Und da könnten wir nur froh sein, in welchem tollen Land wir heute leben. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Und diese Maschine, damit denn, weil Sie das mit V4 ansprachen, das kann so gewesen sein. Hm. Es ist was dran. Er hat seine ersten Maschinen V1, V2, V3, V4 genannt. Nicht wegen der Raketen in Peenemünde, sondern Versuchsmodell. Mhm. Modelle. Und die hat er nachher nach dem Krieg umgeändert in Z1 bis Z4, damit da keine Connection kommt. Es muss auch hier ganz deutlich gesagt werden, ich habe auch recherchiert, mit Peenemünde hat er nichts zu schaffen gehabt. Mhm. Gar nichts. Mhm. Es gibt eine Dissertation in Hamburg von einem Herrn Lange, 700 Seiten über Peenemünde. Da bin ich extra hingefahren, weil mir das wichtig war. Ich will ja keine Überraschungen erleben. Und den habe ich gefragt. Der sagte, Herr Zuse, ich hätte es rausgekriegt. Ich hätte es rausgekriegt. Es gibt keine Verbindung. Und die Sache, wo Ihr Vater gearbeitet hat bei den Hensche Flugzeugwerken, das war Professor Wagner und Peenemünde, die hatten nichts miteinander zu tun. Im Gegensatz, sie waren sogar Konkurrenten. Und da war er. Mhm.
Ja, und ich meine, diese Z4, die ist mir auch begegnet.
Ja?
Ja. Und da habe ich einiges dazu getan, dass die Z4 noch existiert. Mhm. Denn ich war im Museum bei Siemens.
Ja, richtig.
Im Keller. Mhm. Und wollte eine Sendung machen über den Werner von Siemens. Mhm. Und da hat man mich da durchgeführt und da lag da so ein Schrotthaufen, so Holz und Metall und alles Mögliche. Und oben raus guckt da ein Z. Und da ich schon gewieft war auf das Z und das schon ein paar Mal gesehen hatte, was Zuse heißt, fragte ich dann den Begleiter, sagte ich, was ist das denn hier? Wieso liegt denn hier eine Zuse rum? Mhm. Und da hat er mir erklärt, ja, die war auf einer Ausstellung in Finnland und die kam so zurück. Und da war alles mit dem Seitenschneider, tschick, durchgeschnitten, durchgeschnitten, durchgeschnitten.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, das will ich filmen. Ja, da muss ich die Genehmigung einholen. Das hat etwa, das war für den Film zum 70. Geburtstag.
Ja, ja, ich kann mich entsinnen.
Ihres Vaters. Und dann habe ich 6 Wochen lang immer angerufen, ich will das filmen, ich will das filmen. Wurde ich immer vertröstet. Und auf einmal kam der Anruf, Sie können nach Bad Hersfeld fahren. Da steht sie wieder.
Da steht sie jetzt.
Aber und dann bin ich mit ihrem Vater dahin gefahren. Und habe ihm das gezeigt, da steht sie. Da hat er hinten reingeguckt und hat den Kopf geschüttelt. Sagte, das kriegt keiner mehr,
mehr
zusammengebaut.
Das war damals...
Wie kann man denn so umgehen mit kulturellen Dingen? Die einzige,
ach, wissen
einzige
Sie,
Hardware, die existiert.
Wissen Sie, es ist, da haben wir einfach Glück, dass es einige Institutionen in Deutschland gibt, wo das nicht so geschehen ist. Das Deutsche Technikmuseum gehört mit dazu, aber auch das Konrad-Zuse-Museum in Hünfeld. Aber bleiben wir ganz kurz bei dieser Z4 noch. Dazu gehört auch die Z5, der Nachfolgerechner für die Firma Leitz in Wetzlar. Eine noch schönere, noch größere Maschine. Man hat damals einfach kein Händchen gehabt. Wenn der Betrieb zu Ende war, wurde die abgefragt. Und diese Z4, das hat man damals einfach nicht gesehen. Heute würde das Deutsche Museum in München die für keinen Preis hergeben, ja? Weil es das einzige Originalmodell ist. Sie haben übrigens noch, das muss ich ja auch erwähnen, ein zweites Originalmodell ausgegraben. Kaum zu glauben, die M9.
M9?
Ja, das wissen die allerwenigsten. Die M9 war eigentlich die erste Maschine, die in Serie produziert wurde, also als Computer von der Zuse KG. Und das wissen die wenigsten, aber ich weiß es. Und die Produktion begann 1950, denn man muss ja die Frage stellen, wie konnte Konrad Zuse, nachdem er 1949 seine kleine Firma mit drei Leuten da in diesem Neukirchen, was ja nur 800 Einwohner hatte, gegründet hat, wie konnte der eigentlich überleben?
Wollte der nicht nach Berlin zurück?
Nein, nein, nein. Nach Berlin wollte um die Zeit keiner zurück. Aha. Ich habe Fotos, wir waren 1953 in Berlin. Also ich sage Ihnen, grauenvoll. Ja, ja. Und als er 1957 seinen Ehrendoktor hier bekam an der Technischen Universität, ja. So hieß sie schon, da war ich dabei. Ich habe ja meinen Augen nicht getraut. Aus diesem, gut in Neukirchen, da wo wir lebten, also bei Fulda ist das, das sieht heute nicht viel anders aus und das war alles grauselig. Ja, es war einfach grauselig. Aber als wir 1953 mal nach Berlin kamen, freie Flächen. Ich weiß doch, wie ich mit meinem Vater, als der immer Aufträge suchte und ich bin öfter mit nach Zürich gefahren, zu der Z4, meine Güte, da hatten wir einen VW-Käfer ab 1953 und er musste da runter, weil da irgendwas nicht lief, ja, wie das mit diesen Maschinen immer so ist. Ja, wie ging das? Na, nach Würzburg mussten wir, da gab es die Autobahn noch nicht. Dann mussten wir immer in die Täler runter, weil die Brücken zerstört waren, ja. Dann gab es so behelfsmäßige Straßen runter und hinten wieder hoch, da Main da unten und so. Was meinen Sie, wie lange Sie da nach Zürich gebraucht haben?
Ja.
Zigfach und ich habe meinen Vater immer gefragt, als wir durch Frankfurt mal gefahren sind, 1953, was ist hier los, warum sind die ganzen Häuser kaputt? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, er hat nicht geantwortet. Diese Generation hat sich nicht getraut zu antworten, das muss man ehrlich sagen. Was ist da eigentlich geschehen? Es war jedes zweite Haus.
Wie alt waren Sie da?
Acht Jahre, 1953. Ja, 45 bis 53. Und trotzdem war da ein Verrückter, jetzt komme ich auf die M9 wieder, der hat 1949 eine Computerfirma gegründet hat. Frau Dorsch hat vollkommen recht gehabt, es war die erste weltweit. Es gab zwar die Eckert & Mochli Company 1946 in den USA, aber der hat nur Staatsaufträge gemacht. Dieser Konrad Zuse, mein Vater, wollte privat verkaufen, kommerziell produzieren und verkaufen. Man muss sich aber jetzt wirklich vorstellen, von einem Verrückten, in einem zerstörten Land, stellen Sie sich das mal vor, will der solche Maschinen. Trotzdem hat er Glück gehabt. Und jetzt komme ich auf die M9 zurück. Die Z4 ging nach Zürich, war ein Riesenerfolg. Ja, ja.
Da liest man ja, oder habe ich gelesen, dass im Sommer, wenn die Fenster aufstanden, hat man die auf der Bahnhofstraße oben rattern gehört. Und die hat da gerade ein paar Multiplikationen und ein paar Additionen da gemacht. Wie lange war die? Die war ein Jahr da? Oder
nein, die war fünf Jahre dort. Bis 55 war ein Riesenerfolg, obwohl sie manchmal Macken hatte und Mucken hatte. Und aber trotzdem hat sie zum Beispiel Programme gerechnet, die 180 Stunden gedauert haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird doch ein moderner PC heute in einer Sekunde erledigen. Ja. Ja? Drücken Sie einmal, klicken Sie, zack, ist erledigt. Hat die 180 Stunden gerechnet. So, das war der erste große Erfolg. Dafür hat er 30.000 Schweizer Franken bekommen für die fünfjährige Anmietzeit. Das ist noch heute ein Geld. Ich habe es mal durchrechnen lassen auf einer Bank, die haben es mir freundlicherweise gemacht bei der Sparkasse, 100.000 D-Mark damals gewesen. So, 1950, 100.000 D-Mark.
Ja.
Ist für manche heute auch noch viel Geld. Also das war viel Geld. Aber wie hat er die nächsten Jahre überlebt bis 1955? Also die Z5 kam da in Auftrag der Firma Leitz. Die waren begeistert von der Schweizer Maschine. Das war aber der einzige Auftrag bis 1955. Und diese schöne, große Maschine, die ist auch verschrottet worden. Ich will den Firmennamen nicht nennen, von wem.
Er ist auch bekannt.
Aber ja, aber ich denke mal, das Deutsche Technikmuseum, wenn die die hätten, ne, das wäre ein Highlight. Aber weg. Verschrottet. 1958, als die bei Firma Leitz nicht mehr gebraucht wurde. Einfach verschrottet. So, jetzt kommen wir zur M9. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Die kannte ich persönlich schon lange, ist jetzt aber bekannt geworden durch ein Buch von Herrn Bruderer, Konrad Zuse und die Schweiz. Und da hat er recht, was er schreibt. Nämlich die Firma Remington Rand aus den USA, die hatte eine Filiale in der Schweiz und die kannte natürlich auch diese Z4 in der Schweiz. Und die waren so begeistert von der Zuverlässigkeit und gaben dem Konrad Zuse dann einen Auftrag, man kann das heute ruhig sagen, vorbei an den alliierten Kontrollratsgesetzen. Ja, das kann man ja heute ruhig sagen, ist eh verjährt. Ja, und ich kann überhaupt nicht belangt werden. Und das war die M9. Etwa so groß wie ein Kleiderschrank. Und die Firma Remington Rand hatte schon eine elektronische Variante dieser Maschine, traute den Elektronenröhren aber nicht und hat Konrad Zuse, der mechanisch ja immer top war, das sieht man an der Z1, dann den Auftrag gegeben, 25 solcher Maschinen zu bauen. Und die wenigsten wissen heute, dass diese M9, die hieß vorher Z9, wurde aufgrund von Remington Rand in der Schweiz auf M9 ja. geändert, der Name. Und es gibt noch ein einziges Exemplar im Technischen Museum in Bern. Und das ist spannend. Was war das für eine Maschine? Und das ist, kommt jetzt alles erst so langsam raus. Also Herr Back, Sie glauben ja gar nicht, wir sind mit dem Zuse noch nicht fertig, was da alles geschehen ist. Also die M9 war ein Pipeline-Rechner. Nämlich weil er die mechanisch konstruieren musste und die Elektronik wesentlich schneller war, hat er sich überlegt, und es hat bisher noch Augenzeugen gegeben, aber jetzt sind sie alle tot. Da hat er sich ein Pipelining-Prinzip überlegt, heißt, er hat Parallelverarbeitung durchgeführt, das wurde gemacht in der Maschine, kurzum, es wurde von einer Lochkarte Daten eingelesen, es wurde gerechnet und wieder rausgestanzt. Aber das hat er parallel gemacht. Die Rechnung hat er parallel gemacht und da kam er in etwa auf die Geschwindigkeit der elektronischen Maschine von Remington Rand. Und das ging bis 1954 gut und so hat er überlebt. Also mit dem ehemaligen Feind der USA.
Ja, ja.
Das wissen also die wenigsten. Die hat er mit Relais gebaut, ja. Und das wissen die wenigsten heute, dass das eigentlich die erste Serienmaschine, man kann sagen, der Welt überhaupt war. Gebaut in der Zuse KG. Und ich habe jetzt noch vor einem halben Jahr, lebte noch jemand, aber der ist leider auch verstorben, sagte, Horst, es war total geheim. Es durfte keiner was wissen, dass wir das Ding bauen da. Ja.
Und mir hat Ihr Vater erzählt, ob es jetzt nun die M9 oder die eine andere Maschine war, dass er eine Serie gebaut hat, könnte ja die M9 sein. Die hat einen neuen Lackanstrich gekriegt, und zwar diesen Hammerschlaglack.
Ja, das war eine andere.
Das war eine andere, ja.
Ja, das kann ich Ihnen gleich erzählen.
Dieser Hammerschlaglack, der war relativ neu und der fiel irgendwie von den Blechen runter und der sah unschön aus. Und der musste runter und musste neu gespritzt werden. Das wäre ein Auftrag von 200.000 Mark gewesen.
Ja.
Und er wäre fast dran gescheitert, weil er die am Anfang nicht zusammengekriegt hat, nachher ja.
Er ist an vielen Dingen fast gescheitert in der Zeit. Also Sie müssen sich vorstellen, Nachkriegszeit, ich sagte schon, also eine verrückte Idee in einem zerstörten Land, ja, Computer verkaufen zu wollen, wo die Industrie wirklich andere Sorgen hatte, nämlich ihre Fabriken wieder in Ordnung zu kriegen. Ja, klar. Die zerstörten Fabriken. Ja, so. Und naja, es war ja dann so, dass so ab 1953 die anderen Computerfirmen auch aufkamen. Die IBM, die ist ziemlich spät eingestiegen. Und da begann ja auch der Patentstreit so langsam. Das Patent hat er, was wir schon mehrfach erwähnten, 1941 eingereicht. Und dann kam ja die IBM dann mit Wucht auf den Markt mit einem Elektronenrechner. Also Konrad Zuse hat immer noch die Relaisrechner genommen, wegen der hohen Zuverlässigkeit, das stimmt ja auch. Es gab 3 Versuchsmaschinen in Deutschland mit Elektronenröhren, das war die G1, G2, G3 und von Pilotti und in München, in Göttingen, von einem Herrn Billing, der heute 99 Jahre alt ist und immer noch lebt, man soll es gar nicht glauben. So, aber das war offiziell genehmigt. So, und jetzt kam die IBM auf den Markt und Konrad Zuse hatte keinen Elektronenrechner. Und es war klar, die schöne Z11, die es in 46 Exemplaren gibt, wo hier auch eine steht. Und in Hünfeld haben wir auch eine. Und
aber man kann aber auch sagen, dass Konrad Zuse nicht das große Feeling für die Elektronik hatte. Es war die Röhre, das war eben suspekt. Der Transistor nachher noch mehr.
Ja,
er das war ein mechanisch Denkender.
Ja, das ist richtig. Er musste sehen, wie die Kontakte schalten. Das ist vollkommen richtig. Und da war er perfekt. Aber er hat nachher Mitarbeiter gehabt, die das konnten. Also die Z22, die 1958 auf den Markt kam, wurde durch Lorenz Hanewinkel, einem genialen Wissenschaftler, der heute in Paderborn lebt, etwas über 80 Jahre alt ist.
Ja, die Hörer von unserer Sendung, die haben auch schon eine Stunde von Hanewinkel gehört.
Ja,
Hanewinkel gehört. Die war sehr, sehr interessant. Ich selbst habe mir öfter mal den Kopf da geschüttelt. Was war da alles los?
Das war halt dann so, mein Vater, gut, die Elektronen hat er nicht gesehen und damit hat er seine Probleme gehabt. Bei den Transistoren hat er da eh schon gar nichts mehr gesehen. Bei Elektronen können Sie noch mal reingucken, da sehen Sie das, den Glühfaden so. Und naja, dann wurde der Lorenz Hanewinkel 1955 in die Zuse KG eingestellt. Ein junger 24-jähriger Student aus Aachen. Und der behauptete gegenüber meinem Vater, das kann ich besser als die amerikanischen Röhrenmaschinen, die ENIAC, die schon 1946 gab. Und dann hat die Zuse KG ihn eingestellt für ein fürstliches Gehalt damals, für 600 D-Mark. Pro Monat. Das normale Arbeiter hat zu 180 verdient. So, und der machte sich gut, der Bursche. Und das Gehalt wurde nach 3 Monaten schon auf 1200 erhöht. Und der hat es geschafft, in 2 Jahren einen kompletten Elektronenrechner zu bauen. Hat die Zuse KG an den Rand des Fiaskos gebracht damit. Aber es blieb nichts anderes übrig. Wovon hat sie gelebt, die Zuse KG? Von der Z11. Die M9 war durch.
Also ich denke, da muss man auch noch was sagen. Das große Problem der Zuse KG war ja, dass IBM die Rechner vermietet hat. Das war ja die große Problematik. Das war neu. Und man muss sich vorstellen, die Bundesrepublik, die waren ja nun alle nicht mehr, also obwohl dann das Wirtschaftswunder langsam ansetzte, aber es waren nicht alle so reich, dass sie in der Lage waren, für einen Rechner 300.000, 400.000 D-Mark zu bezahlen und dazu dann IBM, die das mit Mieten machten. Dadurch war es natürlich schwierig.
Ja, Hadi, du hast vollkommen recht. Es war der Gag mit der Z22 1957, 58 war erstens ein genialer Wissenschaftler. Mein Vater hat sich nur gekümmert, was die Struktur, Architektur der Maschine anging. Und die Zielvorgabe war so preiswert wie möglich. Und sie kam bei 180.000 D-Mark an. Die IBM hat 500.000 gekostet. So, jetzt brauche ich ja gar nicht mehr viel zu erzählen, wie das ausgegangen ist. Weil nämlich die Deutsche Forschungsgemeinschaft ungefähr 200.000 Mark immer für die Universitäten gegeben hat für einen solchen Rechner. Also kurzum, er hat ein wahnsinniges Glück gehabt. So.
Und wissen Sie, wie der auch zum Teil das billiger gemacht hat?
Ja.
Das hat er mir in der Sendung erzählt. Und zwar, Drucker war ja nicht so, dass ich da zur Firma Epson oder zur Firma Canon gegangen bin. Mm-mm. Immer ein Drucker, ja, so gab es ja fast gar nicht. Und er hat dann eben Telegrafengeräte
als
Drucker benutzt. Nur, wenn die so viel drucken mussten, wie Telex, das sind ja nur ein paar Buchstaben, so, da gingen die sehr schnell kaputt.
Richtig.
Und da hat er an der Tankstelle Liqui-Moly gesehen, Liqui-Moly als Öl. Und da hat er gedacht, ja, hallo. Und da ist er mit dem Liqui-Moly an die Telegrafenrechner dran und hat die damit geschmiert. Und damit hielten die plötzlich wie so ein Drucker, konnten viel drucken. Und damit konnte er auch billiger sein, ist ja klar. Sie brauchten keinen Drucker zu entwickeln.
Das Preiswerte kam aus 3 Dingen im Wesentlichen. Das erste war, er hat Lochstreifen verwendet. Keine Lochkarten, sonst hätte er mit die IBM sich streiten müssen über die Lizenzen. Das zweite war die Ausgabegeräte. Die Telex-Systeme gab es schon im Ersten Weltkrieg. Und so, was Sie gesagt haben, ist richtig. Und dann die Maschine hatte ein Minimalkonzept. Das war auch nicht eigentlich seine Idee, auch nicht von dem Hanewinkel. Es kam von dem Theodor Fromme. Aber es war, wie kann man einen Computer bauen, mit wie möglichst wenigen Teilen. Und das haben sie hingekriegt mit der Maschine. Und die war ein Riesenerfolg. diese Z22, muss man ehrlich sagen. Wir haben hier unten auch eine stehen, im Deutschen in Hünfeld, im Konrad-Zuse-Museum auch, an vielen anderen Orten. Und das war eine Erfolgsgeschichte. Auch danach noch mit der Zuse KG, die Z23, die Transistormaschine ab 61, war noch ein Riesenerfolg. Und er hat immer die Nischen gesucht. Und die größte Nische, die er eigentlich gesucht hat, war der Graphomat, die Z64. Und das war eine Vision schon von 1944. Die war ganz einfach, die Vision. Meine Maschinen sollen nicht nur Zahlen ausgeben, sie sollen auch zeichnen können. Ganz einfache Vision.
Das war der erste Plotter.
Ja, und das war der erste Plotter. Und ich kann mich noch gut entsinnen, in Neukirchen, diesem Neukirchen mit 800 Einwohnern und diesem schäbigen Bau da. Jedes Wochenende ab 55 war ich mit meinem Vater da, ja. Und da waren da mehrere Mitarbeiter, die diese Maschine entwickelt haben. Aus eigener Kraft. Von den Z11 Relais-Maschinen. Das war kein Staatsauftrag. Da war kein Sponsoring. Ja, da war nichts. Und da haben die Mitarbeiter am Wochenende durchgearbeitet. Ich war immer da. Und tatsächlich, 1961 war die Maschine fertig auf der Hannover-Messe. Und es war eine Sensation. Sie kostete 100.000 D-Mark. Und sie zeichnete wahnsinnig exakt. Es gab kein vergleichbares Modell zu dieser Zeit, weltweit.
Ist das, was wir hier sehen, hier im Museum sehen, der Plotter ein Original?
Ja, es ist ein Originalplotter. Ja.
Original.
Ja, das ist ein Original, also die kleine Ausführung. Es gab auch die großen Ausführungen, die nachher auch in der Textilindustrie eingesetzt wurden. Und da müssen Sie sich einfach vorstellen, was macht so ein Plotter in der Textilindustrie? Konfektionsgrößen zuschneiden. Sie konnten plötzlich an den Zuse-Rechnern hergehen. Es gab auch amerikanische Angebote, die waren aber nicht so gut. Konnten sie hergehen und konnten sagen, ja, ich will Größe 54 ausgeschnitten haben, Größe 56, ja, Größe 106, also all diese verschiedenen, das kennt jeder. Ja, und das konnte man plötzlich über Computer machen. Ja, und dann waren da Messer, die haben ausgeschnitten und dann hatten sie das. Und das ist alles ein Stück Computergeschichte.
Ja, und das ist mal, da kann man dann auch weiterdenken und kann sich andere Anwendungen ausdenken, die genauso damit fahren. Und das gab dann auch letztendlich so ein bisschen den Boom, dann, der die Computer nach vorne brachte. Die Computer waren ja in dem Gedächtnis der Mitarbeiter, der normalen Leute, waren ja Elektronengehirne. Ja, das waren Leute mit weißem Kittel und die liefen da rum und Elektronengehirne. Und das war das Wissen über diese Maschinen. Was die gemacht haben, wusste ja kein Mensch, weil das war top geheim und die Leute haben alle gut verdient, die da drin gearbeitet haben. Das wusste man, war völlig neu. Und die haben dann für alle Fehler auch gerade stehen müssen, wenn das Sozialamt irgendwas nicht bezahlt hat, dann war es der Computer. Und wenn das und das und so, war es der Computer. Es ist zum Teil ja heute noch so.
Heute noch so, wollte ich
sagen. Ja, und der Computer hat sich allerdings immer von diesen Fehlern freigehalten, muss man schon sagen.
Ja, der Begriff Elektronengehirn ist natürlich irreführend. Das muss man also ganz klar sagen. Elektronenrechner, das ist okay, weil die Elektronenröhren haben Elektronen, aber auch die Transistoren haben es, ja, das ist, auch die ICEs heute haben es, auch wenn wir die neuen modernen Prozessoren nehmen, also Elektronen sind es, die da durchsausen. Aber Elektronengehirn ist natürlich falsch, weil sie mit dem Wort Gehirn in die künstliche Intelligenz hineingehen. Und dann müssen sie das erstmal definieren, was das ist. Also ich stelle meinen Studenten immer eine Frage, die so simpel ist. Und da komme ich irgendwann noch auf diese Z3 da unten, die ich nachgebaut habe. Nämlich die Frage ist so simpel, was ist ein Computer? Ja, die einfachsten Fragen sind immer die schönsten. Und die Antwort, da tun die Leute sich schwer. Und als ich heute Morgen die Vorführung da unten wieder machte, sagte ich, sie gehen hier nicht raus, bevor wir diese Frage beantwortet haben. Was ist ein Computer? Und sie glauben gar nicht, die stehen da und wissen, was stellt der für eine Frage, auch meine Studenten, was stellt der da eigentlich für eine Frage?
Ja? Welche Antwort siehst du dann als die richtige an?
Ich zeige es an der Z3 und man kann verschiedene Antworten geben. Ich zeige es an der nachgebauten Z3 von mir an, das war auch der Grund, einer der Gründe, warum ich das getan habe. Deswegen habe ich es auch anders gebaut als das Original. Mhm. Es hat ein Rechenwerk. So, dann kommen die Leute immer sagen, ja, ja, Zuse, das ist ja schön nett, was Sie da erzählen, aber was ist denn Internet? Ist das auch ein Rechenwerk? Wird da auch gerechnet? Ich sage, natürlich, natürlich. Das hat Konrad Zuse 1936 schon so definiert. Was hat er gesagt, was Rechnen ist? Ganz einfach, wir haben Nullen und Einsen, da kommt was und sagt, das muss geändert werden in neue Nullen und Einsen. Ja, was macht denn das Internet? Nichts anderes. Ihre Server, sie schicken was hin, ihr PC macht das schon, sie schicken was hin, kriegen modifiziert zurück und dann haben sie eine Grafikkarte und das wird ihnen angezeigt.
Ich möchte aber noch was zu diesem Elektronengehirn sagen.
Ja.
Weil dein Vater hat sich darüber natürlich auch Gedanken gemacht.
Ja.
Er hat ein Buch geschrieben, der rechnende Raum. Und
ja,
hat
ja.
sich darüber Gedanken gemacht, ob das Universum rechnet. Und in welcher Form das Universum rechnet. Und du warst selbst dabei, wir hatten ja ein relativ großes Symposium,
ja, ja, ja.
wo wir dann Physiker aus der ganzen Welt eingeladen hatten, auch vom MIT und so weiter. Und auch Quantenphysiker, die dann an Quantencomputern arbeiten. Und die haben uns diese Frage relativ, die Frage, rechnet das Universum, die dein Vater gestellt hat, heute, ich meine, Jahrzehnte später positiv beantwortet. Die
ja,
haben gesagt,
richtig.
Ja. Das Richtig. Universum ist ein Quantencomputer.
Ja, also zumindest ein, zwei Redner haben das gemacht. Das ist noch, muss man fairerweise
das ist
sagen.
Ort zum Beispiel.
Ja, also als er das 1969 postulierte in seinem Buch Rechnender Raum. Na, liebe Zuhörer, ich sage Ihnen ganz ehrlich, was Sie gemacht haben. Hier, ein Vogel gezeigt. Auch die Physiker. Es gab nur ganz wenige, die gesagt haben, naja, und seine Zeit war da nicht gut in den 60ern. 64 die Firma weg. 67 die Patentablehnung und 69 behauptet er, das Universum ist ein großer Computer.
Er war
vorsichtig.
Seiner Zeit voraus.
Ja, vorsichtig hat das behauptet. Ich habe das genau gelesen. Und das Schöne ist ja auch, ich verstehe es ja auch. Und, aber jetzt 2006, was Frau Dorsch gerade sagte, da hatten wir dieses große Symposium hier im Deutschen Technikmuseum, eine gewagte Initiative, aber es ist gut gelaufen mit 400 Leuten da unten im Blockschuppen. Und Zed Lloyd hat das im Wesentlichen gesagt. Zed Lloyd, das können wir jetzt hier, kann ich gerade noch zitieren jetzt, aber ist ein MIT-Mensch und ist ganz eng mit Quantencomputern behaftet, gilt als einer der Miterfinder des Quantencomputers eigentlich. Naja, und er hielt da seinen Vortrag, origineller Typ, und dann am Ende des Vortrages sagte er, so, auf Englisch war es, meine Damen und Herren, erstens, dass Konrad Zuse diese Idee schon 1969 hatte, dass das Universum rechnet, ein großer Computer ist, das wusste ich nicht. Ich will mir nachher auch seine Maschinen hier oben anschauen im Technikmuseum. So, nun wollen Sie alle wissen, hat er recht? Und ich sage Ihnen, es war totenstill. 400 Leute, totenstill, niemand hat gehustet, keiner hat einen Mucks gemacht. Und die Antwort war yes. Das Universum ist kein großer PC, aber ein gigantischer Quantencomputer. Und begründet, ja, darauf wollen wir heute Computer bauen. Und das Universum wird durch drei Theorien beschrieben. Die Quantentheorie und zwei von Einstein, die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie. Punkt, das war's.
Dann haben wir da sowieso noch große Wissenslecks in puncto Universum. Wir kriegen das ja gar nicht alles begriffen, die Gravitation
und
alles, was da so passiert. Da haben wir doch gar keine Vorstellung, welche Energien da zustande kommen. Ich meine, so eine kleine Energie, die irgendwo mal Plups macht, die würde uns reichen hier auf der Erde für die nächsten 200 Jahre.
Ja. So ist es, ja.
Da wird hier ganz andere Liga wird da gespielt. Und ich glaube, da sollten wir uns so ein bisschen bei raushalten.
Ja, ja.
Denn das kann alles falsch sein, kann ein bisschen richtig sein, muss nicht richtig sein. Aber was richtig ist, dass sie die Maschine nachgebaut haben.
Ja,
da möchte
ich
jetzt doch mal hin.
Ja.
Da haben wir noch ein paar Minuten dafür. Das ist eigentlich schade. So, und die Z... 3. Der erste rechnende Computer, der bei Ihren Eltern noch im Wohnzimmer stand, der hat Sie gereizt, als Filius nachzubauen.
Ja.
Was hat denn da mein Vater da eigentlich gemacht?
Richtig.
War das eigentlich ein paar Strippen aneinander nach einem bestimmten Plan? Oder hat er da viel, viel Kreativität für in Gang gesetzt, damit so etwas überhaupt funktioniert? Also das Prinzip ist ja wahrscheinlich relativ einfach zu sehen, aber das nachher zusammenzuschalten.
Also die Idee stand 2008 und es waren mehrere Gründe. Einen habe ich schon genannt. Ich hatte immer Schwierigkeiten zu erklären, was ist ein Computer. Und dann wollte ich es, der zweite Grund war, Der Vater wird 100 Jahre, 2010. Und ein bisschen besessen bin ich auch. Und ich werde pensioniert, aber das regelt die Rentenversicherung. Das läuft alles gut. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe eine verrückte Idee. Ich würde gerne mal wissen, wie aufwendig es ist, diese Maschine zu bauen. Und ich möchte sie ein bisschen anders bauen auch, so wie sie unten auch zu sehen ist hier. Und ich möchte es einfach mal wissen. Und es habe ich auch gesagt, es ist irgendwie auf was anderes, als auf die Schaltung zu gucken und zu sagen, so funktioniert es, als das auch mal selbst zu machen. Naja, das war in einer Kneipe im Kucheleck hier in Berlin, in Wilmersdorf, und sie guckt mich kritisch an, es gibt ein Foto darüber. Sagt, um Gottes Namen, tu's. Und so ist es entstanden. So, und Ihre Frage jetzt. Ich habe mir die Schaltung, die kannte ich ja alle schon. Dann habe ich da oben in meinem Arbeitszimmer im 5. Stock Altbau, ohne Fahrstuhl, angefangen. Der Postbote musste die 2500 Relais da hochschaffen. Ich habe ihm geholfen. Oh. Von der DHL, ja. Gibt es auch einen Film drüber. Und dann habe ich angefangen. Und da habe ich erst gelernt, wie genial diese Schaltungen sind. Die sind genial, wirklich. Ich bin zu meiner Frau gegangen, manchmal abends um 10, da habe ich da noch gesessen. Das war ja aber schön, Arbeitszimmer vom PC darüber. Und da habe ich da gesessen und habe gesagt, du guck dir das mal an. Ich hätte die dreifache Menge an Relais gebraucht. So was Geniales. Das hängt beim Addierwerk an, bei den ganzen Shiftern, bei dem ganzen Gleitkomma-Arithmetik. Ich sagte, das ist sowas von genial. Und da musste ich aber doch viel ändern. Er hat ja bei seiner Z3 eine Schaltwalze genommen, um den Takt für die Maschine zu geben. Das habe ich elegant mit einem Taktgeber der Firma Finder, die darf ich hier ruhig mal nennen, die mich sehr unterstützt hat, die heute hochmoderne Relais produziert in der Nähe von Rüsselsheim. Die fand das Projekt so toll, dass sie mir also unheimlich entgegengekommen sind im Preis. Und ja, manchmal saß ich da auch abends, es war Heiligabend 2008/09, und so saß ich da, meine Frau ging schon ins Bett, kommt morgens, guckt zur Tür bei mir ins Arbeitszimmer rein. Sag mal, warst du heute Nacht eigentlich im Bett? Sag ich, wieso? Ja, du, es ist 9 Uhr, was machst du hier? Oh, ich habe die ganze Nacht Schaltung entworfen für diese Maschine. Und um das kurz zu machen, es hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Und das Schöne daran ist auch, den Leuten, denen ich sie vorführe, die ist ja in der Originalgröße nachgebaut, macht es genauso viel Spaß. Und ich mache jeden Monat hier, auch wenn ich sonst da bin, hier zeige ich sie, Vorführungen im Technikmuseum. Und sie glauben gar nicht, jedes Mal 30, 40, 50 Leute und das bei dem schönen Wetter heute. Und die Leute begeistert es, ja, was die da sehen und was ich zeigen kann.
Ja, das ist ja auch wirklich schön, was sie da gebaut haben. Das könnte man ja verwechseln mit einer wirklich schönen Plastik, die man ins Wohnzimmer stellen kann. Die Farbgebung, dieses Blau ist schön, ja, und das sieht einfach nur gut aus. Und Konrad Vaters Maschine hat auch gut ausgesehen. Ja, ja. Letztendlich für jemanden, der Technik viel ist. Und sah toll aus. Ich habe sie auch laufen gesehen. Ich habe die Funken gesehen, die in alle Welt sprühten. Und es war laut, dieses Ding. Und es hat mühsam addiert, aber das ist ja auch egal. Das war im Deutschen Museum. Und ich glaube, mittlerweile läuft sie nicht mehr so gut.
Nein, die läuft nicht mehr.
Die müsste man eigentlich doch mal wieder, ich meine, das müsste man...
Ja, läuft nicht mehr so gut, ja, aber das kann keiner, kann ich auch nicht. Aber wir haben ja jetzt den Ersatz hier, nicht? Und solange ich lebe, wird die laufen. Und das Technikmuseum ist ja so nett zu mir, dass ich da über der Woche auch arbeiten kann und auf dem Stuhl sitze, und sie glauben gar nicht.
Können Sie auch die Nacht da durchmachen?
Ja, theoretisch schon, ja.
Um 9 kommt.
Ja, theoretisch ginge das auch. Müsste man bloß dem Hausmeister Bescheid sagen. Aber sie glauben gar nicht, wenn da jemand sitzt.
Ja.
Und das Technikmuseum hat ja mehrere Maschinen, die es vorführt. Und wenn da jemand sitzt und mit dem Lötkolben in der Hand, dann kommen interessierte Leute, sagen, was machen Sie denn da? Ja, dann sage ich mal, ja. Hier gibt es ein paar Probleme, ich muss noch ein paar Ergänzungen machen. Und neulich, vielleicht zum Abschluss, bevor wir die Klappern hören, da musste ich mich am Boden legen hinten. Weil ganz unten musste ich die Kabel kontrollieren. Und dann waren bloß noch zwei Beine von mir zu sehen. Und dann sagt ein Mädel vorne, Mama, guck mal, das sind zwei Beine.
Also ich finde, das passt auch ganz gut hier zu meiner Zeitanzeige.
Ja.
Wir sind, die 60 Minuten haben wir voll und wir wollen doch nochmal die Maschine hören.
Ja, machen wir.
Und was macht die denn da? Ich meine, sehen können wir ja nichts, weil wir dann, auch wenn man davor steht, sieht man nichts, das wird ja dann ausgegeben.
Ja.
Und was macht die da? Addiert die?
Oder? Ja, die addiert, das kann ich vorführen.
Wie schnell ist die addieren?
Die Dauer, genau wie die Original, 0,8 Sekunden für eine Addition. Und das Klappern, was wir da hören, ist der Maschinentakt.
Der Maschinentakt.
Also 1 zu 600 Millionen zu einem modernen PC.
Ja. Und dann haben wir ja noch eine Sache, und zwar, was wollte ich denn da sagen? Achso, 0,17 Kilobyte Speicher.
Ja, das kommt hin. Also der zwei Speicher mit 768 Bit. Bit, das ist immer ein Relais. Ist ein Relais.
Ja, ja.
Und da mache ich mit meinen Besuchern immer den Scherz, habe ich heute auch wieder gemacht. Sie haben 2 Gigabyte Hauptspeicher zu Hause, das vielleicht zum Schluss. So sage ich, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Und dann kommen wir endlich drauf, dass das 16 Milliarden Bit sind. Und dann sage ich, dann brauchen Sie 16 Milliarden von diesen blauen Relais. Ja, das ist, jedes ist 1 Zentimeter breit. Sage ich, jetzt machen wir eine Linie, 16 Milliarden Stück. Und Sie gehen heute Abend zu Hause hin mit Papier und Bleistift und rechnen aus, wie viele Kilometer das sind. Ob das bis zum Nordpol reicht? Fragezeichen.
Zeitzeugen der Geschichte, kann man da nur sagen. Horst Zuse ist ja eine große Nummer. Ich habe ihn ja selbst interviewt in einer Computernacht in Paderborn. Und ich muss schon sagen, er hat sehr viel von seinem Vater. Und ich beneide den Kollegen Back, dass er in Berlin dieses Gespräch führen durfte. Heinz, hast du Horst Zuse auch schon kennengelernt?
Ich habe den leider nicht kennengelernt. Ich bin immer noch ein bisschen beeindruckt. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen, denn das hört sich ja wirklich so spannend an. Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit.
Ja, wäre ja durchaus denkbar. Wäre auch zu wünschen, dir zu wünschen, dieses Erlebnis zu haben. Ja, damit sind wir eigentlich heute am Schluss. Der Kollege Back hat sich schon verabschiedet. Möchtest du dich auch verabschieden, Heinz, oder gehen wir heute ohne Verabschiedung?
Ich möchte mich auch verabschieden, wünsche noch einen schönen Restabend. Die Daumen hoch und tschüss.
Ja, und vielleicht gucken wir nochmal bei der Thomas Ritter in den Shop hinein, ob es da noch was gibt. Und dann sage ich natürlich auch tschüss. Bis dann, tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.